Guten Morgen, liebe Gemeinde. Danke, Helmut, für dein Vertrauen. Gabi hat gestern morgens gesagt, meine Frau, meine geliebte Frau, es ist eigentlich ein totales Wunder, dass du da oben stehst. Und die, die mich vor 20 Jahren gekannt haben, die werden dem, glaube ich, nichts entgegenzusetzen haben. Ich persönlich eigentlich auch nicht. Aber was sagt Jesus? Das, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und darum danke ich dem Herrn, dass ich heute die Verantwortung tragen darf. Es gibt viele Diskussionen über wichtige Bibelverse. Und die Diskussion ist wahrscheinlich so vielfältig wie die Menschen, die sie führen. Für mich sind zwei Bibelverse zu einer Bedeutung gelangt. Der erste Bibelvers steht im 1. Mose, im 1. Kapitel, im 1. Vers. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Warum ist mir das so wichtig? Naja, sonst gäbe es uns heute nicht. Keinen von uns. Das heißt, es hat eine Wichtigkeit für mich. Aber der zweite Vers steht im 1. Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das hat für mich eine Bedeutung bekommen, denn dieses Wort ist Gott und wenn dieses Wort nicht gewesen wäre, dann wäre nichts geworden. Und das Buch, dieses Buch ist das Wort. Und dieses Wort verkörpert seinen Willen, aber auch sein Wesen. Und jedes Mal, wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, ob wir es lesen oder hören, dann treten wir vor seinen Thron, wir treten in das Allerheiligste. Und das, denke ich, ist ein Privileg, das erst 2000 Jahre alt ist. Die 6000 Jahre vorher hatten die Israeliten dieses Vorrecht nicht. Denn da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr und das nur zu Yom Kippur in das Allerheiligste eintreten, nach sehr aufwendigen Reinigungsritualen und dort das Blut des Sündenbocks auf den Thron, auf die Bundeslade zu sprengen. Also wieder das Blut als Symbol für die Vergebung auf Jesus Christus hinweisend. Und wir dürfen das 365 Jahre im Jahr tun. Und ich denke, das ist ein Segen und ein Geschenk. Und Bibel lesen und Predigt hören ist für mich zu einem Gottesdienst geworden. Jeden Tag, wenn ich die Bibel aufschlage, bitte ich den Heiligen Geist und sage, Herr, ich darf vor dich kommen. Und oftmals erwische ich mich, auch wenn ich da drinnen sitze am Sonntag, dass mir die notwendige Demut und auch die Ehrfurcht nicht so bewusst ist oder sie mir überhaupt fehlt. Ich darf euch jetzt bitten, die Augen zu schließen. Nehmt einen tiefen Atemzug und behält den Sauerstoff in euren Lungen, bevor ihr wieder langsam ausatmet. Spürt das Leben, von Gott geschenkt, und dankt ihm im Stillen. Nehmt nun einen zweiten tiefen Atemzug und seid euch bewusst, dass dieser Atemzug ein Atemzug weniger in eurem Leben bedeutet. Bevor wir vor seinen Thron treten dürfen. Und in dieser Haltung der Dankbarkeit und Demut möchte ich euch jetzt für das kommende Wort mit Glauben segnen. Ich segne euch mit Glauben, gestärkt durch Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich segne euch, dass ihr absoluten Frieden darüber habt, dass Gott sein Wort euch gegenüber hält, egal wie lange es dauert oder wie widrig die Umstände sein mögen. Seid euch bewusst, dass er in der Lage ist, sein Wort zu halten. Ich segne euch mit Glauben, der getestet und für echt befunden wurde. Ich segne euch mit Freude, nachdem du alle Prüfungen bestanden hast. Ich segne euch mit starkem Glauben, rein wie Gold. Ich segne euch mit dem Glauben, der aus der Liebe zu ihm entsteht und mit der Freude, die aus dem Glauben an ihn kommt. Ich segne euch im Namen des Treuen, der absolut vertrauenswürdig ist. Amen. Ich möchte jetzt mit Hiob 36, 11 und 12 beginnen, denn dieses Thema beleuchtet ein Problemfeld, welches in meinem Leben einen sehr wesentlichen Einfluss hatte. Dieses Wort spricht der Helio als eine seiner letzten Reden an den Hiob und meint, wenn sie hören, meint er damit die Gläubigen, und sich unterwerfen, vollenden sie ihre Tage in Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeiten, wenn sie aber nicht hören, rennen sie den Spieß und verscheiden ohne Erkenntnis. Das heißt, es geht in diesem Vers um Ungehorsam und Rebellion. Und das soll auch heute das Hauptthema dieser Predigt sein. Denn wie gesagt, sie hat mein Leben sehr wesentlich bestimmt. Und wenn mir die Dinge, die ich heute weiß, damals schon klar geworden wären, ich hätte mir viel erspart, sehr viel. In den letzten Jahren habe ich drei Bücher gelesen, die mein geistliches Verständnis sehr geprägt haben. Und ich kann euch nur empfehlen, solltet ihr diese Bücher noch nicht gelesen haben, besorgt sie euch, lest sie, sie sind unendlich wertvoll. Das eine war von Robert Henderson, In den Gerichtssälen des Himmels wirken. Da geht es darum, dass Gott nicht alle Gebete erhören kann auf Basis seiner absoluten Gerechtigkeit. Das zweite ist von Dennis Silk, das ist der Leiter der Heilungsräume in der Bethel-Gemeinde. Da geht es um die Kultur der Ehre. Wie gehe ich mit Menschen um, die dieser Ehre nicht immer entsprechen? Und das dritte Buch, und das sollte heute ein bisschen die Basis von dem sein, was ich sagen möchte, ist von John Bevere, Unter Gottes Schutz. Da geht es um Ungehorsam und Rebellion. Und ich habe mir da von der Rosemarie ein Beispiel genommen, die immer so köstliche Zitate und Worte aus ihren Büchern hat. Und Rosemarie, danke, du warst mir da ein großes Vorbild. Also, es geht um Ungehorsam und Rebellion. Wie immer, wenn es ums Herzenshaltungen geht, gibt es eine geistliche Sicht der Dinge und es gibt eine weltliche Sicht der Dinge. Die weltliche Sicht der Dinge ist relativ einfach. Die Welt sagt, Ungehorsam, Rebellion ist Aufstand, Widerstand, Empörung gegen, und dann ist die Liste unendlich lang. Aber was sagt das Wort Gottes über Rebellion und Ungehorsam? 1. Samuel 15, 23. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Das sagt der Samuel zu Saul. Auf diesen Vers werden wir später noch einmal treffen. Aber er sagt, Ungehorsam und Rebellion ist das gleiche wie Zauberei und Hexerei. So, und was sagt Gott über Zauberei und Hexerei? 5. Mose 18, 10 bis 12. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder ob Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Also Ungehorsam und Rebellion ist gleich Hexerei und Zauberei. Und wer Hexerei und Zauberei betreibt, der ist dem Herrn ein Greuel. Lassen wir das einmal auf uns wirken. Ich war in meinem Leben unendlich ungehorsam und rebellisch. Ungehorsam und Rebellion ist kein Kavaliersdelikt. Aber bleiben wir bei der geistlichen Sicht der Dinge, auf die weltlichen komme ich dann noch. Das klassische Beispiel von Ungehorsam, wir wissen es, zweites Kapitel, Genesis. Was passiert da? Da passieren mit Adam und Eva zwei ganz wesentliche Dinge, die sich vollkommen unterscheiden. Der Adam isst von dieser Frucht und begeht einen wissentlichen Ungehorsam. Er macht einen Schritt der Rebellion Gott gegenüber. Eva hingegen, sagt der Feind, hat Gott wirklich gesagt? Was steht hinter diesem Satz? Hinter diesem Satz steht die Annahme, dass die Eva nicht weiß, was Gott sagt und dass er, der Meister der Verführung, die Eva dorthin bringen will, um gegen Gott zu rebellieren. Was lernen wir daraus? Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann wird uns der Feind an der Nase herumführen. Er wird uns in Ecken des Lebens führen, aus denen es nur sehr schwer rausgeht. Und er wird uns Dinge durchleben lassen, die wir lieber nicht erlebt hätten. Das heißt, für mich ist das Studium der Bibel, das Lesen des Wortes Gottes, vor sein Allerheiligstes zu treten, ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens geworden. Und Hosea sagt ja schon im 4. Kapitel, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ungehorsam und Rebellion ist eine Herzenshaltung. Und wie immer, wenn unser Herz die Regentschaft über unseren Geist und über unsere Seele übernimmt, gibt es einen großen Interpretationsspielraum. Übrigens, wenn es interessiert, was passiert, wenn das Herz die Kontrolle über die Seele und den Geist übernimmt, der sollte das Buch von John und Lauren Sandford lesen, Die Erneuerung der Gedanken. Da wird dieses Thema behandelt und es ist ein hochinteressantes Thema, denn das Sprichwort, horch auf dein Herz und du wirst eine richtige Entscheidung treffen, ist nicht immer, meistens nicht. Also wenn das interessiert, beschäftigt euch mit dem Thema, ist hochinteressant. Also wie schaut nun dieser Spielraum aus, den das menschliche Herz uns da gibt? Jesaja 1,19. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Die Bibel spricht hier von willig. Willig ist, so wie das Vorgenannte, eine Herzenshaltung. Wir können daher gehorsam sein, ohne uns unterzuordnen, oder anders ausgedrückt, ein nach außen hin gehorsames Verhalten kann auch ungehorsam sein, wenn die Herzenshaltung von mir nicht stimmt. Ein kleines Beispiel von mir. Ihr wisst, ich komme aus der Wirtschaft, bin ein Manager ATE, außer Dienst. Und ich habe immer Vorgesetzte gehabt, so wie alle, die hier in der Wirtschaft tätig sind, auch. Und wenn ich mit meinem Vorstand an einem Tisch gesessen bin und er wollte von mir was, was ich nicht wollte, hat es unendliche Diskussionen gegeben, aber letztendlich habe ich dann eingelenkt und habe gesagt, okay, Herr Chef, wenn Sie das so wollen, na dann machen wir es so, denn Sie sind der Chef. Was habe ich damit ausgedrückt? Ich war gehorsam, aber ich war nicht willig, weil ich habe klar zum Ausdruck gebracht, ist nicht mein Ding. So, dann gibt es noch eine vierte Variante dieses Ungehorsams. Das menschliche Herz ist ja erfindungsreich. Und zwar, wenn man Aufträge von Gott oder auch von seinem Autoritätsgegenüber nur zum Teil oder nur in bestimmten Aspekten erfüllt, nämlich in Aspekten, die vielleicht gerade einmal in mein grobes Weltbild oder Vorstellungsbild hineinpassen. Das Ganze ganz einfach wieder an einem biblischen Beispiel erzählt oder dargelegt. die Geschichte von Saul und seinem Propheten Samuel. Wir hatten den ersten Bibelvers vorhin schon. Und Saul zieht in den Krieg gegen die Amalekiter. 1. Samuel 15,3. Da steht nun ein Satz: Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was er hat, was es hat, und verschone ihn nicht, den König, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Also in diesem Vers kommt für mich so die Polarität des Königreiches Gottes mit unserem demokratisch-humanistischen Verständnis, wird das sehr deutlich für mich. Und ich stelle mir vor, da kommen 3000 Türken, es kommen 3000 Krieger nach Neunkirchen und dann passiert das. Also die Dimension ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Und sie ist eigentlich nur damit erklärbar, was die Amalekiter im Vorfeld dieses Gerichtes angestellt, getan, wie sie gelebt haben. Und die Frage kann sich jeder selber beantworten, wodurch unsere Welt sich heute vom Leben der Amalekiter unterscheidet. Und für alle, die vielleicht evangelisieren draußen, der Vers ist nicht unbedingt die Basis für eine erfolgreiche Evangelisation. So, was macht Saul auf die Geschichte drauf? 1. Samuel 15,9, 9. Vers. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, das ist der König, und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet, schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Ja, so geht's auch. Das, was gut ist, behalten wir uns. Und das, was schlecht ist, das bringen wir um. Vielleicht denkt man nach, was wir in unserem Leben so alles tun und nicht tun. Und dann kommt der I-Punkt. Und dann kommt nämlich der Samuel und sagt, 20 bis 23, was machst du da? Und Saul antwortet, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe, Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinen Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfer und Schlachtopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als Fett, der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei, Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat dich der Herr auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Wir hatten den Vers ja schon vorne. Wir werden noch einmal drauf stoßen. Was macht Saul? Saul dreht die ganze Geschichte so, wie er es braucht. Redet sich auf das Volk aus. Und ist in letzter Konsequenz ungehorsam. Da könnten wir jetzt über den Vers noch sehr viel sagen. Aber für dieses Thema ist es ausreichend, wenn wir erkennen, dass auch teilweises Befolgen eines Auftrages eigentlich auch vorbei ist. Denn knapp daneben ist auch vorbei beim Ziel. Was sagt John Bevere? John Bevere sagt, wenn unser Gehorsam unvollständig ist, dann wächst unser Glaube nicht, sondern er nimmt ab. Ja, ich denke, über diesen Satz sollte man nachdenken. So, wir haben jetzt nun festgestellt, dass aus geistlicher Sicht Rebellion und Zauberei und Hexerei gleichzusetzen ist. Und das ist dem Herrn ein Gräuel. Also, Gehorsam passiert wissentlich. Ungehorsam passiert wissentlich, aus Unkenntnis. Oder als dritte Variante, aus teilweisem Gehorsam und aus einem willentlichen Ungehorsam. Und jetzt schauen wir uns einmal die weltliche Sicht der Dinge an, aber auch hier ist ja unser Wort Gottes ein wunderbares, und wir haben da einen wunderbaren Bibelvers aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 16 bis 20, wo ein Mensch ein großes Gastmahl einlud und ladet viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen an, alle ohne Ausnahme an sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und der letzte, ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Der Gastgeber steht für Gott, der Diener steht für Jesus. Und da sind 3 Dinge drinnen in diesem Vers. Das eine ist Grunderwerb, das andere ist Broterwerb und das andere ist das Thema Familie. Und zu allen dreien gibt's einiges zu sagen. Das Erwerben von Besitztümern ist an sich kein verwerfliches Tun. Wenn aber Besitz wichtiger wird als das Wort Gottes, sprechen wir von Habgier und von Euro-Götzendienst. Broterwerb, für das tägliche Brot zu sorgen, ist das Normalste auf der Welt. Wird aber der Beruf wichtiger als das Reich Gottes, dann reden wir wieder von Sünde. Ich habe ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Als ich umgekehrt bin, haben meine Frau und ich erkannt, dass das, was wir da so tun, nicht unbedingt das ist, was der Herrgott von uns will. Und wir haben ein Eheseminar besucht, eines von vielen. Und in diesem Eheseminar, das war bei Team F damals, in der Nähe von Linz, haben sie uns ein Blatt auf den Tisch gelegt und da waren so konzentrische Kreise drauf, so wie eine Zielscheibe. Und dann haben sie gesagt, okay Leute, tragt jetzt einmal ein, was ist das Wichtigste in eurem Leben? Das Zweitwichtigste, Drittwichtigste und das geht dann das so hinaus in diese konzentrischen Kreise. Und wie von der Tarantel gestochen, habe ich meine Feder genommen, habe da hineingeschrieben, Beruf, Gott, Familie und dann ist es mit den Hobbys weitergegangen. Und die Gabe sagt, bist du dir eigentlich bewusst, was du da schreibst? Also für mich war der Beruf mein Götze. Und das war eine Tatsache, die ich aber nicht einmal zu diesem Zeitpunkt wirklich im Geist, in meinem Geist erkannt habe. Aber auf das komme ich dann noch. Der dritte Punkt, der aus diesem Vers herauszulesen ist, ist die Familie. Und wenn Familie wichtiger wird als Jesus, und das muss jeder für sich selber beurteilen, da kann niemand hineinreden, aber es widerspricht dem Wort Gottes, wenn die Prioritäten nicht stimmen. All das haben wir gelernt, gehört, in unzähligen Veranstaltungen, Seminaren, gilt für mich. Und trotzdem ist diese Erkenntnis nicht durchgedrungen bei mir, dass meine Prioritäten nicht richtig waren. Und ich denke mir, warum ist das so? Wie geht das? Ich war ein analytisch denkender Manager, ich habe viel Verantwortung gehabt, ich habe mich jeden Tag hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Aber diese Tatsache ist nicht in mein Herz gedrungen. Warum ist das so? Und beim Durcharbeiten dieses Buches und beim Bibellesen drüber und beim Beten drüber ist mir Folgendes klar geworden. Und der nachfolgende Bibelvers sagt das, 1. Korinther 15, 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Was heißt das, habe ich mir gedacht am Anfang. Der erste Satz ist ja noch zu verstehen. Aber was heißt die Kraft der Sünde ist das Gesetz? Und dann sagt John Bevere dazu, wenn wir ein Gebot Gottes hören und es uns nicht durch seinen Geist offenbart wird, dann wird es nicht Teil von uns. Es ist lediglich zu einem Gesetz von uns geworden. Ich bin gelehrt worden, dass Gottes Reich vor meinem Beruf kommen muss. Ich habe das auch verstanden. Aber der Geist Gottes konnte mir dieses Gesetz nicht aufschließen, da mein Herz, und ich liebte meinen Beruf, in dieser Rebellion, dass mein Beruf wichtiger ist als sein Gesetz, ich war gefangen in diesem Thema. Wie löst Gott sowas? Na, ganz einfach. Er nimmt mir meinen Beruf weg. Hurra! Und plötzlich bin ich da gesessen und habe gewusst, was dieser Bibelvers bedeutet. Ich habe es nicht erkennen können, aber zu diesem Zeitpunkt, wo mein Chef zu mir gesagt hat, gehen Sie nur in Ihr Büro, räumen Sie Ihr Büro aus, in 2 Stunden möchte ich Sie nicht mehr sehen, habe ich gewusst, was es bedeutet. Und was habe ich daraus gelernt? Billy Graham sagt, Gott nimmt nie etwas weg, ohne es etwas durch was Besseres zu ersetzen. Und dieses durch den Heiligen Geist geoffenbarte Wissen konnte ich erkennen. Warum konnte ich es erkennen? Weil ich nicht in eine Rebellion gegen Gott verfallen bin, sondern ich habe diese Beschneidung, die eine sehr wesentliche Beschneidung in meinem Leben war, demütig angenommen, habe durch diese Lebenssituation die Furcht des Herrn gelernt und in meinem geistlichen Leben hat mein Glaube zugenommen. Und Glaube ist ja, denke ich, ein sehr essentieller Bestandteil unserer Beziehung zu Gott. Beispiele für Glauben gibt es in der Bibel viele. Wir können es nachlesen. Fangt an bei Habel, Henoch, Noah, Abraham, Josef, Rahab, Hanna, Daniel. Die Liste ist endlos fortzusetzen. Aber ohne Demut und ohne Bescheidenheit wird es nicht gehen. Bei mir zumindest nicht. Und noch etwas hat mir Gott in meinem Herzen gezeigt, dass die Wurzel meiner Handlungen, die Wurzel meiner Rebellion in meinem Stolz und in meinem Hochmut geboren sind. Und schon bei meinem ersten Chef, kann mich erinnern, ich bin von der Uni, was macht ein Uni-Absolvent? Er kommt ins Konstruktionsbüro. Und da war ein aus heutiger Sicht total netter Konstruktionschef. Der hat 20, 25 Konstrukteure gehabt. Und ich war einer davon und schon nach ein paar Wochen habe ich begonnen, was er das ist und das und das und das nicht ist und wie er das und das macht. Jo, was ist passiert? Ich habe mir einen neuen Job gesucht, bin von dort weggegangen und bin in die nächste Runde gegangen, habe den nächsten Chef bekommen. Jedes Mal ist die Verantwortung ein bisschen mehr geworden, weil die Welt belohnt dich ja, wenn du dagegen bist und was Neues machst. Und das ist ja alles nicht so dumm. Und dann schickt er dich in die nächste Runde. Und die nächste Runde wird noch einmal komplizierter. Und das gilt für jedes Thema. Wenn wir dem nicht gehorchen, was Gott von uns will, habe ich an meinem Leben erfahren, die nächste Runde und die nächste Runde und die nächste Runde und jede Runde wird schwieriger. Aber auf das komme ich noch. So, bis jetzt haben wir uns einmal über die Erscheinungsformen, was ist Ungehorsam, wie lebt er sich, wie betrachtet sich das im Alltag. Aber Rebellion ist ja nicht nur ein Verhalten, sondern es richtet sich ja auch gegen Personen, Umstände, Autoritäten. Und es gibt in unserem Leben viele Autoritäten. Da ist nun einmal die göttliche Autorität, die einfachst zu verstehendste, die schwierigst zu lebendste. Die staatliche Autorität gibt's, die familiäre Autorität, das Elternverhältnis und die gesellschaftliche Autorität. Und ich darf da jetzt ein bisschen hineinschauen in diese einzelnen Punkte. Was sagt die Bibel über diese göttliche Autorität? Anhand der 12 Kundschafter ist es ja schön zu sehen. Gott führt sein Volk aus Ägypten heraus, führt es nicht direkt ins gelobte Land, sondern geht nach Norden, geht nach Süden, in den Sinai, rechts nach Jordanien ins heutige. Warum tut er das? Er wollte ihnen was lehren. Und was machen die lieben Israeliten? Sie schicken ihre 12 Kundschafter aus, 10 sagen, vergesst das, 2, der Kaleb und der Joshua, sagen, nein, nein, wir machen das schon, was Gott sagt. Und das Ergebnis kennen wir. Er schickt die Israeliten in die nächste Runde. So wie mich er in die nächste Runde geschickt hat, schickt er auch die Israeliten. Mit 40 Jahre Wüste und nur der Kaleb und der Joshua kommen hinein. Also das zum Thema, das Gehorchen der göttlichen Autorität hat immer Folgen, die meistens sehr schmerzhaft sind. Und dann geht es um die staatlichen Autoritäten. Das ist Römer 13,2. Da steht es ganz klar drinnen, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. So, was sagt der John Bevere dazu? Vielleicht machen wir das vorher, ja. Alle Leiter und Herrscher durch die Geschichte hindurch, die rechtmäßige Autorität besaßen, waren unabhängig davon, ob sie rücksichtslos oder gut waren, von Gott eingesetzt. Sie wurden aus einem bestimmten Grund eingesetzt und waren niemals durch einen Zufall an die Macht gekommen. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, na fein. Das heißt, der Hitler war gewollt. Ja, der Hitler ist mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Wer sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen will, lest das Buch von Mary Glazena, Der Kelch des Zorns, über das Leben von Dietrich Bonhoeffer, wo er sich auseinandersetzt mit diesem Thema. Auf Hitler wurden 3 Attentate verübt, alle 3 sind fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das die Hand des Herrn war, ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich, er hat uns das Gebet gegeben. Und mit Gebet können die Wege von Nationen beeinflusst werden. Aber verstehen tue ich das Ganze eigentlich nicht. Die Frage stellt sich auch, wäre Israel ohne der Shoah entstanden? 1948 hätte es das gegeben, hätte es nicht einen anderen Weg gegeben. 55. Kapitel Jesaja, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken nicht eure Gedanken. Beantworten können wir das, glaube ich, erst, wenn wir vor ihm stehen und ihn verstehen. So, jetzt kommen wir zur familiären Autorität. Die familiäre Autorität, das Eltern-Kinder-Verhältnis ist wohl das komplizierteste, wichtigste, aber auch emotionalste Thema. Und wenn sich Eltern nicht korrekt verhalten, heißt das für uns Kinder, ich zähle mich auch noch als Kind, obwohl meine Eltern schon tot sind, aber ja, okay. Es heißt nicht, dass wir das Recht, dass wir das gutheißen, was sie machen. Aber die Ehre ihnen gegenüber müssen wir trotzdem aufrechterhalten. Unsere Eltern zu ehren heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen und das Land, das der Herr dir gibt, dein Gott, wo du leben wirst. Und ja, ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Vater, Kriegsgeneration, 5 Jahre Krieg, 2. Weltkrieg, da kommt kein Mensch unbeschadet nach Hause. Er war emotional geschädigt, hat 7 Tage in der Woche gearbeitet, hat mich als Kind einmal Tennis spielen gesehen, war 2-mal in meinem Leben mit uns auf Urlaub, einmal in Südtirol und einmal in Kroatien, das war's. Und ich habe immer gesagt, so wie mein Vater werde ich sicher nicht. So, was ist passiert? Ich habe zum Arbeiten begonnen, habe auch 7 Tage die Woche gearbeitet, habe meinen ältesten Sohn auch nicht aufwachsen sehen und habe das Gleiche noch viel schlimmer getan wie mein Vater. Und das sind Gesetze, die wir Kinder verstehen müssen. Wir Kinder Gottes, wir dürfen unsere Eltern nicht verurteilen. Näheres ist im Elisha-Haus in der Heilung des inneren Menschen nachzulesen. So, gesellschaftliche Autoritäten. 1. Petrus 2, 13 bis 14. Wir sind gleich durch. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn Willen, sei es dem König als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Wie gehen wir mit den Autoritäten in unserem sozialen Leben um? Welche Positionen nehmen wir gegenüber unseren Politikern, Lehrern, Vorgesetzten und dem Verwaltungsapparat des Staates ein? Ich habe über die nächsten Worte gebetet und habe gesagt, Herr, soll ich das sagen? Und ich sag's. Ich nehme mich aber aus dem, was ich jetzt sage, keinen Millimeter heraus. Der Leib Christi zieht über seine Politiker her, er kritisiert seine Gemeindeleiter, missachtet vorgesetzte Pädagogen und Beamte. Nur ein kleines Stichwort. Was denken wir uns, wenn wir den Schepesterode, den Polizisten, mit einer Kamera am Straßenrand 5 Meter vor der 50er-Zone mit der Radarpistole sehen? Was denken wir uns? Die Antwort gibt sich jeder bitte selber. Das Verhalten im Straßenverkehr, das möchte ich jetzt nicht erwähnen. Da bin ich nämlich schwer belastet. Obwohl ein Skoda Fabia das Potenzial für Fehlverhalten sehr wesentlich einschränkt. Meine Frau sagt immer zu mir, denk daran, du hast einen Fisch am Auto. Sie ist eine Art mitfahrendes Gewissen. Aber so erzieht der Herrgott und auch meine Frau. Er hat mir übrigens meinen Audi weggenommen, gell? Ganz brutal. Ich habe einen Ford Mondeo übersehen. In einer offenen Straße, war nicht zu übersehen. Fahr raus, der fährt mir vorne links hinein, Totalschaden. Daraus ist dann das Skoda Fabia entstanden. Gut war's. Epheser 6,5. Dass der nicht fahrt wird, Michael. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Ich verstehe diesen Vers so, dass wir unseren Dienstgebern so dienen sollen, wie wir Jesus selbst dienen. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wieder ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte nach vielen Chefs einen vorletzten. Es gibt immer einen vorletzten Chef. Ist nicht meine Frage. Nur sollte da jetzt irgendwer glauben, da kommt jetzt was. Nein. Ich war bei der Schöller-Bleckmann wieder beschäftigt, hatte einen Vorstand. Der Vorstand war ein sehr komplizierter Mensch, das muss ich sagen. Ist nicht eine Entschuldigung, sondern eine Feststellung. Er war ein Mensch, der sich von allem und jedem verfolgt, ausgenutzt und betrogen gefühlt hat. Also eine ganz schwierige Persönlichkeit. Und dann komme ich. Ich habe ein bisschen schon was gelernt. Ich war schon gläubig, aber noch viel nicht gelernt. Ja, was ist Ergebnis? Herr Radkovic, wir werden uns trennen. Na fein, habe ich mir gedacht. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Und Tatsache war, ich habe meinen Job wieder mal verloren. Weil ich eben so leicht handelbar bin. Und habe dann Gott sei Dank einen Job bei der Firma Böhler in Kapfenberg gefunden. Und habe jeden Tag nach Kapfenberg fahren dürfen und wieder retour. Von Ternitz weg. Aber das Lustige an der Geschichte, lustig war es nicht, aber im Nachhinein sehr wohl. Ich habe einen Chef gegen zwei Chefs ausgetauscht bekommen. Ihr erinnert euch vorher, jede Runde wird schwieriger. Ich habe zwei Chefs gekriegt. Und die zwei Chefs, ich bin da in der Mitte drinnen gesessen, die waren beide Vorgesetzte, Stahlwerkschef und Schmiedechef. Und die waren sich auch nicht immer so einig. Und ich bin da auf dem Sessel gesessen, des Vertriebsleiters, und die zwei haben sich über meinen Köpfen bekriegt und ich habe das ausbaden dürfen. Und ich habe gesagt, Herr, no. No. Wir sind dann ins Gebet gegangen, ich kann mich erinnern an das Gebet bei der Uli und bei dir, Helmut. Und die Uli sagt zu mir, merkst du nichts? Und dann hat sie eben Runde und wieder und wieder. Bring dein Leben in Ordnung. Geh zu deinem alten Chef nach Ternitz, entschuldig dich bei ihm und dann wirst du sehen, was Gott macht. Und ich sag, was? Bei dem? Soll ich mich entschuldigen? Das kann es ja wohl nicht sein. Aber der Heilige Geist war gnädig mit mir. Er hat gesagt, entschuldige dich. Und ich habe gesagt, okay, ich entschuldige mich. Du musst eine Begegnung mit dem alten Chef möglich machen. Ich gehe nicht. Ich nicht. Aber wenn ich mich entschuldigen soll, muss ich mich ja mit ihm treffen. Und es war höchst unwahrscheinlich, dass ich mich mit meinem früheren Chef triff. Ich sag's euch, 2 Wochen später bin ich an seinem Schreibtisch gesessen. Die Geschichte würde jetzt zu lang dauern. Aber ich bin an seinem Schreibtisch gesessen und ich habe geglaubt, mir wirkt wer. Ich habe gewusst, ich muss mich jetzt entschuldigen. Ich habe das fast nicht herausgebracht. Das hat gewirkt und gezogen, aber ich habe dann gesagt, Herr Gregor, es tut mir leid, dass unsere Beziehung sich in diese Art und Weise entwickelt hat, dass sich unsere Wege trennen mussten, aber es war mein überhebliches und hochmütiges Verhalten Ihnen gegenüber und in der Missachtung Ihrer Autorität, Ihrer Vorstandsposition. Wortwörtlich. Der hat seine Kaffeeheferl fast fallen lassen. Tatsache. Der hat mit dem nichts anfangen können. Die Welt kann mit Buße und Entschuldigung und Demut nichts anfangen. Was ist passiert? 2 Monate später läutet das Telefon und der Finanzvorstand fragt mich, ob ich mir vorstellen kann, wieder intern jetzt zu arbeiten. Das war 2000. Bis 2018, 19. Bis 2009. Und dann könnte ich noch eine Geschichte erzählen, aber das geht jetzt nicht mehr. Ein abschließendes Zitat von John Bevere. Unsere Reaktion auf die Sünden anderer, besonders auf die von unseren Leitern, ist eine der aussagekräftigsten Indikatoren unserer geistlichen Reife. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir kommen jetzt in geistlicher Einheit zu dir und bitten dich um Vergebung dafür, dass wir uns über unsere Ehepartner, Kinder, Verwandten, Familienmitglieder erhoben haben und sie nicht entsprechend deinem Wort geehrt haben. Wir bitten dich um Vergebung für jedes geringschätzige und abwertende Wort, welches wir über unsere Vorgesetzten, über unsere Politiker, über unsere Lehrer und über unsere Beamten ausgesprochen haben. Wir bitten dich um Vergebung für jede Kritik, die wir an unseren geistlichen Leitern geübt haben, anstelle sie im Gebet vor deinen Thron zu bringen. Wir tun Buße für unser Verhalten und nageln diese Sünde jetzt ans Kreuz, auf dem du, Herr Jesus, für uns gestorben bist. Und bitten dich, dass du uns anstelle dessen Demut, Bescheidenheit und Liebe in unser Herz gibst. Das erbitten wir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Amen.